Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Long story short, oder wie wir uns heute dem Thema annähern, wirst du uns wahrscheinlich am allerbesten sagen, liebe Sarah. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Und wie gesagt, schon ganz kurz angeteasert, wird es heute etwas kurzweilig, oder?
Ja, hallo liebe Marianne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hast du sehr gut anmoderiert. Bravo, kleiner Herzensapplaus von meiner Seite. Genau, es geht heute um das Thema Kurzgeschichten. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir feiern ja heute auch ein kleines Autorin im Porträt-Jubiläum. Wir haben heute nämlich die 15. Folge.
Ja, 3x5, ne? Das lässt sich ganz gut runterrechnen.
Genau. Also herzlichen Glückwunsch an uns.
Ja, das stimmt. Wir haben die 15. Folge, ein kleines Mini-Jubiläum. Wir freuen uns und wir freuen uns auch darauf, euch in diesem Zusammenhang mitteilen zu können, dass es bald eine kleine Kooperation geben wird, auf die wir uns schon sehr freuen. Und ich glaube, da können wir euch in der nächsten Folge dann mehr drüber erzählen. Da wird das dann alles auch schon offiziell sein.
Ja, genau, denke ich auch. Ne? So lange sollte es nicht mehr dauern, wird auf jeden Fall eine schöne Sache. Muss sich alle drüber freuen können, ich denke auch. Und ja, ich habe mir überlegt, ich lasse die Torte mal weg und die Tröten, um die Ohren zu schonen. Aber ich wollte mir ein bisschen was anderes, was Besonderes für heute überlegen. Und zwar geht es heute nicht um eine Autorin, sondern um mehrere Autorinnen und das Thema Kurzgeschichten. Wie kam das zustande? Mir ist hier ein Buch untergekommen, wo ich dachte, okay, das macht auf jeden Fall neugierig. Und ich hoffe, wir haben euch am Ende der letzten Folge auch schon drauf neugierig machen können. Und zwar ist das jetzt brandneu erschienen im Manesse Verlag. Das Buch ist eine Anthologie mit dem Titel Prosage Passionen und beinhaltet 101 Kurzgeschichte von Frauen aus aller Welt, kann man sagen. Also wirklich von fast allen Kontinenten. Ist wirklich total spannend, da durchzugucken. 101 Short Story, könnt ihr euch vorstellen. Das ist ein riesendicker Wälzer tatsächlich. Und zeitlich ist das Ganze auch nochmal verortet. Und zwar geht es hier um die Moderne. Das Label, ein Aufkleber auf dem Buch, sagt die weibliche Moderne, weil wir haben, wie gesagt, nur Autorinnen hier vertreten. Und das ist sehr, sehr spannend tatsächlich, was hier alles zu finden ist. Aber ja, der Reihe nach am besten mal von Anfang an. Die Moderne vielleicht erstmal nochmal so ein bisschen eingeordnet. Wir wollen ja hier keine Vorlesung halten und gehen auch nicht davon aus, dass jetzt ja jeder von uns, von unseren Zuhörenden, ein literarisches Studium abgeschlossen hat. Die Moderne wird allgemein gefasst in den Zeitraum 1880 bis 1920, so um den Dreh. Es ist auch hier wie in der Kunst, es gibt hier keinen klaren Cut und dann beginnt eine neue Epoche. Aber der Zeitraum ist hier ungefähr mit 1818, 1920 gefasst. Das ist die literarische Moderne. Und als deutschsprachige Vertreter, mit denen man dann so in der Schule oder vielleicht dann auch später im Studium in Kontakt tritt, das sind zum Beispiel Thomas Mann, Robert Musil, Rainer Maria Rilke, das sind so die Vertreter der literarischen Moderne, denen man eben sehr oft im Literaturbetrieb, im Buchladen begegnet. Ja, um die Zeit passiert auch viel in der Wissenschaft, das vielleicht nur mal so zum kleinen historischen Kontext, Entwicklung der Relativitätstheorie, Freuds Psychoanalyse und so weiter. Das umfasst alles so die Moderne, den Zeitraum der Moderne, das sind Themen, die hier wichtig waren. Und in der Literatur erinnere ich mich auch noch sehr gut an das Thema Sprache und Sprachkrise. Was kann die Sprache? Wo sind die Grenzen der Sprache? Da habe ich mich zum Beispiel im Studium dann mit Hugo von Hofmannsthal beschäftigt und dem Thema Sprachkrise. Das ist mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben. Was mir allerdings auch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass diese Zeit, wenn man da in der Vorlesung mal einen Abriss bekommt oder vielleicht auch in der Schule schon mal drüber gesprochen hat, je nachdem, wie die Qualität hier im Unterricht oder in der Oberstufe so ausgefallen ist, dann ist das doch recht männerdominiert. Und umso schöner fand ich das eben jetzt mal schön vorbereitet, dieses Großprojekt im Ergebnis in einem sehr dicken Buch hier vorgelegt zu bekommen. 101 Kurzgeschichte von Autorinnen, die, wie gesagt, nicht jetzt auf deutschsprachig limitiert sind, sondern alle übersetzt worden sind, tatsächlich aus 25 Sprachen auch übersetzt, also wirklich ein wahnsinnig umfangreiches Projekt, sehr spannend, mit einem riesigen Anhang auch noch, dazu später vielleicht noch mal mehr zum Buch. Aber genau, soweit erstmal der kurze Abriss zur literarischen Moderne. Das Thema Kurzgeschichte, darum soll es ja heute eigentlich gehen. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht das beliebteste Genre der Literatur, sage ich jetzt mal, ne? So die Klassiker, das sind die Romane oder eben die Lyrik, die Gedichte, das sind so die Hauptgattungen. Die Kurzgeschichte wird dann vielleicht, ja, könnte man sagen, wird so ein bisschen stiefmütterlich vielleicht auch behandelt, aber umso spannender ist es mal zu gucken, was gibt's da so zu entdecken, ne? Also hier vielleicht noch mal ganz kurz zur Entwicklung auch. Die Anfänge hat es tatsächlich im Englischsprachigen, das heißt genauer gesagt in der amerikanischen Literatur. Daher auch der Begriff Short Story, das ist der Ursprungsbegriff sozusagen, der uns sicherlich auch geläufig ist. Wichtige Vertreter der Anfänge sind jetzt hier zum Beispiel Edgar Allan Poe oder Ernest Hemingway. Genau, und die Gattung als sich hat sich entwickelt. Das fand ich auch ganz spannend. Da bin ich jetzt eben nochmal drauf gestoßen, wie kam es überhaupt zu diesem Genre, zu dieser Gattung? Und zwar hat sich das entwickelt im Zuge der Veröffentlichung von Texten in Zeitschriften, ne? Da hatten wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, bei Lilly Grün zum Beispiel, die sehr viel in Zeitschriften veröffentlicht hat. Oder Marlene Haushofer auch, daran erinnere ich mich auch noch. Das war damals einfach, ja, auch die Möglichkeit für Autorinnen und Autoren eben was zu verdienen, fernab vom Buch. Das ging alles ein bisschen leichter, ne, wenn man da mal in eine Zeitschrift gerutscht ist. Und dann gab es zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen Fortsetzungsroman in Zeitungen zu veröffentlichen, aber eben auch natürlich abgeschlossene Kurzgeschichten. So hat sich das dann alles entwickelt. Genau. Und im deutschsprachigen Raum kam die Kurzgeschichte als eigenes Genre, als eigene Gattung tatsächlich später in Mode. Also sehr häufig auf Kurzgeschichten oder Erzählungen kann man auch sagen, das ist jetzt für mich eigentlich kein Unterschied, kann man in der Nachkriegszeit, also das heißt nach dem Zweiten Weltkrieg, sicherlich auch damit, dass hier ein klarer Cut stattgefunden hat. Man hat sich neu sortiert und gesagt, okay, Neuanfang, alles auf Null, los geht's mit was Neuem, was kann man jetzt überhaupt noch machen? Das war so die Zeit der deutschsprachigen Kurzgeschichte und ich glaube, das ist auch die Zeit, in der wir ja auch in der Schule oft damit in Berührung gekommen sind, oder? Mit Kurzgeschichten aus der Nachkriegszeit. War das bei dir auch so, Marianne?
Auf jeden Fall. Also ich bin unheimlich glücklich und froh, dass du dich dieser Thematik widmest, weil du hast recht, das ist ein Thema, was wirklich stiefmütterlich behandelt wird, aber war mit eins der Genres und Themen, die mich zur Literatur gebracht haben oder mich dazu gebracht haben, mich mehr der Literatur zu widmen, auf verschiedenen Ebenen, also schriftstellerisch wie auch natürlich beim Lesen. Lesen war schon immer irgendwie Thema, aber dann speziell damit, weil ich es unheimlich spannend finde, wie Autorinnen es hinkriegen, eine Geschichte auf 3 bis 5 Seiten da niederzuschreiben. Ne? Das ist ja eins dieser Merkmale, was wir alle noch aus der 7. Klasse kennen, was jeder mal irgendwie auswendig lernen musste und analysieren musste. Und es war tatsächlich auch bei mir damals Wolfgang Borchert mit Das Brot, was ganz, also wirklich gerne genommen wird, um dieses Thema zu vermitteln. Und das hat mich dann, wie gesagt, auf Wolfgang Borchert gebracht und dann später auch zu Edgar Allan Poe. Also ich hatte dann das Glück, dass bei uns diese Bücher auch irgendwie zu Hause alle rumstanden und ich da auch Zugriff drauf hatte und das dann wirklich auch für mich so der Startschuss war, da selber auch dann schriftstellerisch tätig zu werden und kurze Texte zu verfassen oder halt auch dann später Lyrik. Und deswegen freue ich mich heute auf deine Vorstellung und vor allem natürlich auf die Vorstellung des Kompendiums, was du uns heute mitgebracht hast. Und da habe ich auch schon gleich eine Frage und zwar: Gibt es da ein Vorwort in diesem Buch, was vielleicht nochmal beschreibt, warum es genau diese große Auswahl an Autorinnen gibt, beziehungsweise warum es 101 ist? Man hat sofort irgendwie diese Vorstellung so 1001 Nacht, ne, wo es ja auch immer diese weiterführenden Geschichten gibt in dieser Erzählung. Gibt es da einen Zusammenhang oder ist das einfach so, dass die gewählt wurden? Weil 101 ist ja, ne, schon spezieller, sage ich mal, von der Anzahl her.
Ja, also es gibt tatsächlich ein Nachwort der Herausgeberin. Sandra Kegel ist die Herausgeberin. Man kennt sie durch, ja, sie hat eine Buchsendung im Dreisat mit einem Quartett, was Bücher bespricht und kritisiert. Und sie ist seit 2019 die Leiterin des Feuilletons der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und ist Herausgeberin der Anthologie und hat wirklich ein sehr, sehr schönes Nachwort hier geschrieben, wo sie nochmal ja, Beispiele bringt, einzelne Autorinnen aus dem Buch rauszieht und so ein bisschen, also so einen kleinen Leitfaden vielleicht auch an die Hand gibt, was in diesem ja, riesigen Klopper von Buch schon echt sinnvoll ist. Ich hätte das lieber als Vorwort auch gesehen, wie du schon sagst. Es ist wirklich dann
Okay.
ganz hinten so. Aber ich weiß gerade nicht mehr, ob das in ihrem ja, Nachwort war oder in den Worten des Herausgebers, des Manisse Verlag, die hier auch noch hinten mit dabei sind. Aber Scheherazade und Tausend eine Nacht wird auf jeden Fall
Ah,
erwähnt
okay.
als Klassiker der Erzählkunst und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, ist mir gerade nicht mehr geläufig, aber ich habe es tatsächlich auch so verstanden. Klar, das ist die erste Assoziation, ne? Und es ist aber auch so, ja, es soll, glaube ich, eine Art Unabgeschlossenheit auch zeigen, ne? Es sind jetzt nicht
Ah,
100, sondern 101.
Es
Und
geht
es
noch
ist
weiter.
richtig, es geht noch weiter. Und das habe ich hier zumindest noch im Kopf, dass der Verleger auch sagt, dass es die Chance gibt auf eine Fortsetzung tatsächlich auch. Also, dass man jetzt nicht sagen kann, hier sind alle tollen Autorinnen der Moderne vertreten, hier bitte, das ist abgeschlossen. Das ist jetzt der Klassikerinnenkanon, es gibt keinen anderen, sondern man will eben zeigen, das ist jetzt zwar ein sehr umfangreiches Werk, aber es ist trotzdem eine Auswahl, die jetzt in dem Sinne nicht abgeschlossen oder nicht von einer einzigen Autorität abgesegnet, als dass der neue Klassikerinnenkanon ist, ne? Sondern es hat offene Grenzen sozusagen.
Ach super, ja, das klingt sinnvoll, das ergibt Sinn, ja.
Ja. Und ja, ich bin wirklich, also würde mich auch noch mal interessieren, vielleicht kann man ja auch noch mal jemanden zu einem Interview herankriegen oder so, das würde ich mich gerne noch mal kümmern wollen, aber was das für ein wahnsinnig großes Projekt ist, ne? Also so viele Übersetzerinnen und einige Übersetzer auch dabei und ja, Nicole Seifert ist mir da auch wieder mal in den Weg gelaufen übrigens, die wir ja auch schon mal in einer Folge hatten, die hat auch mit übersetzt und ja, einfach viele Texte auch wirklich neu, sind neu übersetzt worden für das Buch. Und überhaupt das rauszusuchen, ne? Wer soll rein? Wer hat die Rechte an den Texten? Da steckt ja auch ganz viel Gesetzesarbeit dahinter oder sowas, ne? Dass man sich ja auch wirklich absichert und
Ja, die
recherchiert
Lizenzrechte
und
sichern.
danke, genau. Das ist ja eher wahrscheinlich dein Bereich, mit dem du dich schon beschäftigt hast. Ich kann es nur erahnen tatsächlich, aber wirklich ein riesiges Projekt
Es
und
ist ein
ja.
weites Feld, sage ich nur.
Absolut.
Ein sehr
Da
weites Feld.
sind wir
Thema
wieder
Medienrecht,
krass.
ganz spannend.
Ja.
Ist
Also
aber
je,
wirklich ein spannendes Feld, ist
ja.
wirklich so.
Und ja, genau, also beeindruckendes Projekt und wie gesagt, mit einer Aussicht auf eine mögliche Fortsetzung. Und jetzt habe ich direkt den Faden ein bisschen verloren. Du hattest gefragt, ah, okay, warum es gerade 101 sind, ne?
Genau, aber du hast mir das ja wunderbar schon beantwortet. Das ist das, was für mich die Sache erklärt, dass es halt diese Offenheit darstellt. Das war mir so jetzt nicht bewusst. Wenn man 100 hört, denkt man 1 bis 100 und das war's. Und so hat man, so wie ich es ja auch gedacht habe, ne? Man stellt sich sofort die Frage, hä, wieso heißt es jetzt 101? Und ich denke, das ist ja dann praktisch genau das, was damit auch erreicht werden soll. Und daher alles schick. Bin zufrieden.
Ja, gut, sehr schön. Genau, also das Thema Kurzgeschichte dann eher in der Nachkriegszeit in Deutschland sehr en vogue, sehr in Mode bei den im Betrieb fleißigen deutschsprachigen Autorinnen und Autoren. Da natürlich auch zu nennen die Gruppe 47. Das sind diejenigen, die in der Literatur den Ton angeben. Und das ist dann auch gleich eine kleine Brücke zu meiner ersten Autorin, die ich mir aus dem Buch rausgesucht habe, zu der ich gerne kurz was sagen wollte, zu der Geschichte. Aber genau, ich wollte noch sagen, das ist so das Brot Borchert, ist auf jeden Fall der Klassiker, den ich auch in der Schule besprochen habe, ganz genau. Ich habe sonst mal überlegt, wo ich sonst noch auf Kurzgeschichten gestoßen bin, die mir in Erinnerung geblieben sind auch. Das war auf jeden Fall von Hemingway, fand ich auch immer ganz toll zu lesen und Edgar Allan Poe natürlich auch, ja. Das ist ja auch so ein cooler Vorteil von der Form, ne? Also du hast so ein Zwischending zwischen einem ausufernden Roman und sehr, sehr dichter Lyrik, Gedichten, wie der Name schon sagt. Es ist so eine Zwischengattung, die, ich sag mal, beide Vorteile der anderen Gattung in sich vereinen kann, ne? Also du hast einen Fokus, wenn du das möchtest, auf einer Gliederung, die spannend sein kann, die Plot-Twists enthalten kann. Die Sprache kann sehr dicht sein. Also es ist auf jeden Fall eine Kunst, würde ich schon sagen, eine Kurzgeschichte zu schreiben, die einem auch in Erinnerung bleibt, weil eben hier viel möglich ist auf engem Raum. Und das erfordert dann natürlich in dem Sinne schon eine Art Kunstfertigkeit, wie ich finde, dass dann auch wirklich was entsteht, was im Kopf bleibt. Und deshalb würde ich zum Beispiel auch sagen, dass das Buch hier Prosaische Passion eher so eine Art Nachschlagewerk ist und man das jetzt nicht unbedingt von vorne bis hinten da einen Lesegenuss, wenn man das durchschmökert, erwarten sollte, weil man doch eher weiterkommt, wenn man nach ein, zwei Geschichten das Buch nochmal weglegt und das einfach mal sacken lässt, ne? Weil einem sonst, glaube ich, viele Sachen durch diese kurze, dichte Form auch vielleicht verloren gehen, Anspielungen oder was eben unterschwellig im Text so mitschwingt, dann Bedeutung, das vielleicht nochmal so als kleine Empfehlung beim Lesen. Aber ja, das macht die Kurzgeschichte ja auch so spannend, ne? Da kann viel drinstecken. Da ist auf jeden Fall viel, viel Potenzial. Und was mir in Erinnerung geblieben ist von relativ aktueller Kurzgeschichtenveröffentlichung, ist Judith Herrmanns Debüt Sommerhaus später. Das fand ich ganz, ganz toll, den Ton, den sie da findet für ihre Erzählung. Und letztes Jahr, das ist dann nochmal auf die Spitze getrieben, eine kürzest Prosa, also wirklich nur ganz, ganz, ganz kurz von Diane Williams, Dangerousque, hatte ich da gelesen. Das ist eine New Yorker Autorin, die ihre Literatur als Flash-Fiction sogar bezeichnet, ne? Also Flash-Blitz, das sind so kurze Sachen, die aufblitzen, fand ich auch eine schöne Bezeichnung. Das vielleicht aus dem relativ aktuellen Veröffentlichungsmarkt, sage ich jetzt mal, das, was mir zumindest geläufig ist, ne? Da gibt es sicherlich auch anderes, aber ja, vielleicht als kleine Anregung, wer sich dafür interessiert. Und genau, generell kann man eigentlich sagen, dass so Mitte der 60er diese große Popularität bei deutschsprachigen Autorinnen und Autoren dann eher wieder abnimmt. Dann wären die größeren Romane eher wieder interessant, ne? Das kann man vielleicht generell nochmal so anführen. Und was ich auch spannend fand, womit ich mich jetzt auch noch nicht näher beschäftigt habe, aber beim Thema Kurzgeschichten muss man sie auf jeden Fall erwähnen. Die kanadische Autorin Alice Munro, M-U-N-R-O, der Nachname geschrieben, die hat 2013 den Literaturnobelpreis gewonnen und ja, deren Werk besteht nur aus Kurzgeschichten tatsächlich.
Spannend. Haben wir wieder eine von den wenigen.
Genau. Genau. Frau und Kurzgeschichten, zwei außergewöhnliche Merkmale, die einen auf jeden Fall dazu animieren können, das ein oder andere Buch von ihr mal in die Hand zu nehmen. Genau. Fand ich auf jeden Fall auch nochmal so einen ganz spannenden Hinweis hier an der Stelle. Und ja, Marianne, wenn du auch ready bist, würde ich einfach mal direkt ins Buch einsteigen. Ich habe mir mal drei Autorinnen rausgesucht. Es fiel mir wahnsinnig schwer, mich jetzt auf drei festzulegen, weil einfach die Vielfalt hier sehr groß ist. Also auch wenn ich sagen würde, ich habe in meinem Leben jetzt schon einiges gelesen, war doch vieles drin, wo ich dachte, das ist mal was ganz anderes, was ganz Neues. Da wäre ich so nie drauf gestoßen. Also wirklich Autorinnen aus für uns Europäer ganz entlegenen Ecken der Welt oder aus Sprachen, die ich so auch noch nie gehört habe, übersetzt oder so. Also wirklich total spannende Sachen und eine sehr, sehr große Vielfalt hier in der Anthologie Prosaische Passion vertreten. Gefreut habe ich mich natürlich auch, dass Autorinnen dabei sind, über die wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht haben. Also in der Anthologie vertreten sind Colette, Marlen Haushofer und Sigrid Unset, über die ich mich sehr gefreut habe, dass sie hier mit dabei ist, um sie einfach wieder zurückzuholen ins literarische Gedächtnis, beziehungsweise erstmal überhaupt nach Deutschland zu bringen. Sehr krass als Literaturnobelpreisträgerin. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, mit einer Kurzgeschichte natürlich auch hier vertreten. Genau, und ansonsten waren doch auch wirklich viele Namen dabei, von denen ich einfach noch nie was gehört habe. Wie gesagt, es ist hier sehr global gehalten und wirklich großen Wert gelegt auf eine Vielfältigkeit, was ich richtig gut fand, also auf jeden Fall gelungen und hier gibt es viel zu entdecken. Wer Lust auf Kurzgeschichten hat, der kann hier auf jeden Fall einiges entdecken. Ich glaube, soweit kann ich mich aus dem Fenster lehnen in meinem Urteil. Und genau, deshalb fiel es mir schwer, mich auf drei zu einigen, habe aber welche rausgesucht, wo ich dachte, da kann man auch gut ins Gespräch kommen. Und ich dachte, wenn ich jetzt drei ganz abwegige, crazy für uns ganz neue Stimmen nehme, ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Außerdem möchte ich natürlich auch Lust machen, hier die Autorinnen zu entdecken. Ich habe mich entschieden für eine Geschichte von Ilse Eichinger, von Charlotte Perkins Gilman und Ah, zur dritten sage ich es noch nichts. Das ist nämlich ziemlich abgefahren.
Jetzt bin ich ja natürlich jetzt nicht die dritte als erstes hören. Nein, Quatsch. Danke. Die anderen freue ich mich natürlich auch.
Genau. Und zwar, ja, Ilse Eichinger ist ein Begriff sicherlich einigen Hörerinnen und Hörern auch, war Mitglied als eine, ich glaube, von nur zwei Frauen der Gruppe 47, der Schriftstellergruppe, die den Ton angegeben haben in der Nachkriegszeit in Deutschland. Ja, oder im deutschsprachigen Raum vielmehr. Das waren Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger. Und das ist mir auch im Kopf geblieben im Nachwort von Sandra Kegel. Sie führt hier eine Anekdote an aus der Gruppe 47, die ich auch ganz schön krass fand. Ich glaube, so steigt sie sogar ein im Nachwort mit dem Hintergrund, das wäre heute so nicht mehr denkbar. Und zwar, ja, Gruppe 47, die haben sie ihre Texte vorgelesen, haben auch ihre Texte kritisiert. Die Autorengruppe und Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann waren in den 50ern die einzigen Frauen, die hier Mitglied waren dieser Gruppe tatsächlich. Und da gab es eine Anekdote, dass nach dem Textebesprechen und der Arbeit sozusagen so der vergnügliche Teil der Versammlung begann und dann sind sie in einem Bordell gelandet. Und die zwei Frauen saßen dann so nebeneinander auf dem Sofa und so, ja, man kann sich es, glaube ich, vorstellen, so ein bisschen, was machen wir hier eigentlich, ne? Und die Männer haben da gefeiert so und das hat dann einer wiedergegeben und sich ein bisschen drüber amüsiert und so, wo ich so dachte, wow, 50er Jahre, okay, das ja, wäre heute nicht mehr so denkbar, aber irgendwie ein ganz interessanter Einblick. Ilse Eichinger ist ja auch in einem Buch vertreten. Mit der Geschichte Das Fenstertheater fand ich vom Titel her so ansprechend, dass ich da direkt hängen geblieben bin und dachte, ja, die lese ich mir gerne mal durch. Zu Ilse Eichinger vielleicht noch mal ganz kurz. Also es ist eine Wiener Autorin, die tatsächlich auch eine sehr bewegende Autobiografie hat. Sie ist halb Jüdin, also hatte eine jüdische Mutter, die Ärztin war und die von Ilse Eichinger während des Kriegs auch versteckt worden ist und so weiter. Also es gab hier ist auch eine sehr bewegende und spannende Biografie. Auf jeden Fall kann man sich auch mal durchlesen. Hier im Buch ist das so, dass es zu jeder Autorin auch noch einen kurzen Abriss zur Biografie hinten gibt, wie so einen kleinen Lexikonartikel kann man sich das vorstellen. Und ja, da gab es auch noch mal einen kleinen Überblick zu Ilse Eichinger. Die Geschichte, die hier im Buch abgedruckt ist, das Fenstertheater, die hat sie 1949 geschrieben. In den 50er Jahren wurde die dann veröffentlicht. Geschrieben wurde sie 1949. Also wer sich dafür interessiert, findet hier auch ja eigentlich alle guten Hintergrundinfos auch nochmal, weil das finde ich eben schon wichtig, gerade auch hier bei so einem Klopper von Buch zu wissen, von wann ist die Geschichte jetzt, ne? Wo befinden wir uns? Das sind dann so ein paar Seiten und dann ist die Geschichte schon rum. Deshalb finde ich das gerade besonders wichtig, dass man so ein bisschen Hintergrund eben auch hat. Ne? Ganz kurz gesagt, im Fenstertheater geht es um eine Frau in einem vermutlich Wohnblock, es wird von mehreren Geschossen erzählt, die am Fenster hängt und rausguckt, kennt man ja heute auch noch, und eben guckt, was passiert hier in der Nachbarschaft. Und dann treffen ihre Augen auf das Haus gegenüber, auf einen Mann, der da ja eine Art Fenstertheater aufführt. Und sie überlegt erst, wer ist gemeint, über mir wohnt niemand. Unter mir ist ein Ladengeschäft, was geschlossen ist. Ich muss also gemeint sein. Und sie beobachtet diesen Mann. Und das ist tatsächlich ganz spannend und möchte mal kurz eine kleine Passage daraus vorlesen, dass man zumindest mal einen kleinen Eindruck auch bekommt, wie ist das Ganze so geschrieben. Und der Auszug ist jetzt aus einer Stelle, genau wo sie den Mann schon eine Weile beobachtet und dann auch immer mal vom Fenster zurücktritt und wieder nach vorne tritt. Und dann beobachtet sie Folgendes. Und als sie noch einen weiteren Schritt zurücktrat, warf er den Hut mit einer heftigen Bewegung ab und wand den Schal wie einen Turban um seinen Kopf. Dann kreuzte er die Arme über der Brust und verneigte sich. So oft er aufsah, kniff er das linke Auge zu, als herrsche zwischen ihnen ein geheimes Einverständnis. Das bereitete ihr so lange Vergnügen, bis sie plötzlich nur mehr seine Beine in dünnen, geflickten Samthosen in die Luft ragen sah. Er stand auf dem Kopf. Als sein Gesicht gerötet, erhitzt und freundlich wieder auftauchte, hatte sie schon die Polizei verständigt. Also wir sehen, das Theater ist irgendwie lustig, aber die Passage sagt auch sehr viel über die Beobachterin aus, ne?
Und wir kommen da wieder zu einem ganz klaren Element der Short Story oder der Kurzgeschichte, dass halt mit kurzen, prägnanten Sätzen halt unheimlich viel erzählt wird. Und das meiste dann im Kopf des Lesenden stattfindet. Und das ist das, was ich unglaublich spannend finde, weil ich bin jetzt sofort getriggert und möchte natürlich gleich wissen, wie es weitergeht und freue mich einfach, dass ich weiß, okay, es gibt irgendwie eine Art Erklärung. Klar, das eine Komponente ist natürlich auch, dass das natürlich komplett offen bleiben kann. Aber das ist ja auch gewollt, ne? Dass der lesende Mensch dann wirklich da sitzt und sich denkt, okay, wie kann es dann jetzt weitergehen? Und das kann natürlich dazu führen, dass es Frust entsteht. Also hatte ich auch schon oft genug, dass ich dann dachte, okay, wieso ist das jetzt hier zu Ende? Warum jetzt gerade an dem Punkt? Oder dass es dann wirklich so eine Art Fade-out gibt, wo man dann schon auch zurückgelassen wird, aber sich durchaus sehr gerne sein eigenes Bild oder sein eigenes Ende dazu ausmalt, wie es verlaufen ist und seiner ganz eigenen Logik folgt. Und das, ne, allein mit dieser kurzen Passage passiert halt so viel im Kopf. Und das ist das, was ich bis heute so unglaublich schön finde an diesem Genre. Also wirklich toll. Und was du auch gesagt hast zu dem Werk, Prosaische Passion, so wie du es beschrieben hast, so wie ich jetzt auch den Einblick erhalten habe, sehe ich das ganz genauso. Es ist ein wunderbares Nachschlagewerk, um auch einfach neue Autorinnen kennenzulernen und für uns sowieso. Also ich bin allein über 5 Autorinnen gestoßen, die mir schon mal begegnet sind, die ich aber einfach auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Eine davon zum Beispiel Tanja Blixen, die mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist. Durch einen Film tatsächlich habe ich die vorrangig kennengelernt und das war nicht Jenseits von Afrika, sondern Babettes Fest. Unglaublich gut. Also das wird auch noch mal Thema sein. Und das fand ich so schön, das dann einfach da zu sehen und dann wieder diese Erinnerung daran zu haben. Und ja, also eine schöne Quelle der Inspiration. Und ich gehe da auch voll mit, dass es einen durch die Fülle natürlich auch erschlagen kann. Aber wie gesagt, wenn man gezielt vorgeht und das wirklich so betrachtet, wie eine Art Nachschlagewerk, wo man immer mal so schön rumblättern kann, ne? Das ist ja auch das Schöne bei einer Kurzgeschichte. Man hat ja immer diese Sammlungen von den jeweiligen Autorinnen, dass du ja nicht angehalten bist, das von vorne nach hinten zu lesen, sondern du kannst ja durchaus dann erstmal mit den Sachen anfangen, die dir am meisten zusagen. Also, dass man halt wirklich auch diese Flexibilität dabei hat. Echt cool. Nee, schön.
Ja, ganz genau. Und man kann ja auch zum Beispiel mit den Autorinnen-Vieten anfangen. Und wenn man da merkt, ach, okay, das klingt ja spannend, dann liest man eben die Geschichte dazu oder so, ne? Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, hier an das Buch ranzutreten. Und man sollte sich nicht abschrecken lassen davon, dass das so ein dickes Buch ist, ne?
Bestes Beispiel ist Colette. Wenn man jetzt überlegt, ob man zum Beispiel La Vagabonde lesen möchte, warum nicht erstmal eine Kurzgeschichte lesen, um mit ihrem Schreibstil in Berührung zu kommen und sich da reinzufinden oder zu schauen, ob das einem angenehm ist? Ja.
Genau, und außerdem dachte ich, es ist auch für unseren Podcast ganz cool, mal direkt so ein paar neue vielleicht zu entdecken und so ein paar
Auf
neue
jeden Fall.
Stimmen mal in den Fokus zu rücken. Ja, dann machen wir jetzt einen kleinen Sprung, also einen Sprung zurück, kann man da Sprung sagen? Rückwärtssprung klingt komisch, ne? Ein Zeitsprung zurück.
Ein Schritt, mehrere Schritte.
Genau, mehrere Schritte zurück. Der Text eben von Ilse Eichinger war 1949 geschrieben, nochmal kurz zur Erinnerung. Und jetzt möchte ich nochmal auf einen Text eingehen, der 1914 geschrieben worden ist, und zwar von Charlotte Perkins Gilman. Das ist eine Autorin und Frauenrechtsaktivistin, die wirklich beeindruckt mit ihren Werken, die sie geschrieben hat, wahnsinnig viele theoretische Schriften zu Rechten von Frauen. Sie hat sich da so, so, so krass engagiert. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Für die freie Berufswahl und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen hat sie sich stark eingesetzt. Sie gründete die Women's Peace Party, also die Frauenfriedenspartei und so weiter. Also eine wahnsinnig aktive Frau. Und man kennt sie, glaube ich, wenn man den Namen gehört hat. Also den verbindet man jetzt hauptsächlich mit einer Erzählung, zu der du was sagen kannst, Marianne.
Ja, und zwar ist das die gelbe Tapete oder auch im Original The Yellow Wallpaper. Und mit diesem Stück bin ich tatsächlich das erste Mal 2013 in Verbindung oder in Berührung gekommen. Und das war zu meiner Zeit in Berlin, habe ich da gelebt. Und das Stück habe ich als, The oder diese Geschichte habe ich als Theaterstück am Leniner Platz in der Schaubühne gesehen in Berlin. Und das war für mich eine damals sehr neue Erfahrung. Und zwar war das ein Stück, was zeitgleich auch gefilmt worden ist. Also die Schauspielenden haben auf der Bühne agiert und wurden dabei gefilmt und man hat den Film dann auch gesehen. Also es gab so viele Ebenen in diesem Stück, sogar die Sprechkabine, also wo Ton mit aufgenommen wurde oder halt Geräusche auch erzeugt worden sind, war bestrahlt. Also das war auch mit im Fokus. Ein großer Punkt in dem Stück war, dass die Hauptfigur einen Namen hatte, was in der Kurzgeschichte nicht der Fall ist. Da ist das eine Frau ohne Namen. In dem Stück heißt sie Anna und wurde damals von Katie Mitchell inszeniert. Und die Bühnenfassung stammt von Lindsay Turner, die praktisch diesen Film live produziert hat. Und was das zur Folge hat oder was bei mir da wirklich auch so komplett hängen geblieben ist, ich meine, das ist jetzt wirklich fast 10 Jahre her, dass das eine unglaubliche Nähe geschaffen hat zum Publikum. Also man war da drin, man war in diesem Zimmer. Es geht, um es kurz zusammenzufassen, eine Kurzgeschichte kurz zusammenzufassen, um eine Frau, die ja von ihrem Mann mehr oder weniger in ein Zimmer gesperrt wird, weil sie ja einfach zum Nichtstun verdonnert wird. Sie ist dabei, das Babygeschrei nicht zu ertragen. Sie will eigentlich schreiben, kommt aber auch nicht dazu, sich damit zu beschäftigen und verfällt in so eine Art Depression und fängt dann irgendwann an, sich mit dieser gelben Tapete zu beschäftigen, mit diesen unregelmäßigen Mustern, die sie am Anfang zum Beispiel auch total schrecklich findet. Und irgendwann hat sie das Gefühl, dass sie daraus irgendwas nehmen muss aus dieser Tapete und damit sie nicht komplett dem Wahnsinn verfällt, was dann auf der Ebene natürlich wieder ironisch ist, weil das schon irgendwo in die Richtung dann geht. Und sie beginnt unter anderem zum Beispiel auch eine Frauengestalt hinter diesem Muster zu erkennen und hat dann das Gefühl, dass sie diese befreien muss. Damit sie die befreien kann, ist es halt wichtig, dass sie sich ihren Ehemann und eigentlich alle, die um sie herum sind, in ihrem sozialen Umfeld vom Leib hält und damit natürlich komplett eigentlich diesem, ja, Wahnsinn mehr oder weniger verfällt. Das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, dass Charlotte Perkins diesen Roman ja geschrieben hat, weil ihr selbst durch eine Behandlungsmethode streng untersagt war zu arbeiten und sich sonst irgendwie intellektuell zu beschäftigen, was natürlich total schwachsinnig ist, weil was ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man zum Beispiel ein Trauma oder irgendwas erlebt hat oder eine traumatische Erfahrung gemacht hat, dass man zum Nichtstun verdonnert wird.
So nach dem Motto, ruh dich mal aus, dann wird alles wieder gut, ne?
Genau, dann sitzt du die ganze Zeit in deinem Zimmer und was machst du natürlich? Du denkst nur daran, ist klar, ne? Dann, also für mich das Sinnvollste, dann darüber zu schreiben, ne? Und das wurde natürlich damals auch scharf kritisiert, weil gerade viele Ärzte davon ausgegangen sind, dass diese Kurzgeschichte halt überhaupt nicht gut für die damalige Gesellschaft, natürlich gerade nicht gut für Frauen ist. Und da wurde unter anderem auch von ihr gesagt, when the story first came out, a Boston physician made protest. Such a story ought not to be written, he said. It was enough to drive anyone mad to read it. It was not intended to drive people crazy, but to save people from being crazy. And it worked. So, also ihre Intention war genau das andersrum, ne? Also zu erklären, was passiert, wenn man sich dieser Isolation hingibt und dann, ja, wie gesagt, mehr oder weniger dazu angehalten ist, diesen stoischen Tagesablauf da Folge zu leisten und in so einen Teufelskreis verfällt, der dann irgendwo wirklich nur im Kopf stattfindet. Das wurde auf der Bühne damals mit so einer Eindringlichkeit vermittelt, das, wie gesagt, ist bei mir fast 10 Jahre später noch komplett hängen geblieben und ich würde das jetzt auch mir 10 Jahre später sehr gerne nochmal angucken. Das ist wirklich ein Stück, wo ich sage, da würde ich auch nochmal reingehen und natürlich auch, ich habe es damals dann auch gelesen, den Vergleich zu haben und es sind beide Sachen auf ihre Weise gut. Es ist natürlich, es ist vergleichbar, also es ist jetzt nicht so was, wo ich sagen würde, das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen. Die Intention der Geschichte wird auf jeden Fall, kommt für mich auf der Bühne rüber, aber es ist natürlich nochmal durch die Umsetzung unglaublich nah und das ist das, was diese Inszenierung für mich wirklich mit Bravour geschafft hat. Diese Eindringlichkeit, die der Kurzgeschichte innewohnt, rüberzubringen. Also wirklich ganz großes Kino auf der Theaterbühne.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer echt spannenden Inszenierung und das ist total beeindruckend. Der Text, die gelbe Tapete, ist von 1892. Ne?
Ja, genau.
Und das ist wirklich ein Stoff, der, ja, ich finde, nicht viel Aufbereitung braucht, um auch heute noch super zu funktionieren. Also ich habe das als Hörbuch gehört und das war so beklemmend und wie du sagst, eindringlich, ohne Ende. Man konnte sich so gut da reindenken und man hat mitgefühlt mit dieser Frau, die da eingesperrt ist und eben zum Nichtstun verdonnert und dann ja immer mehr durchdreht. Das war wirklich Wahnsinn. Und auch überhaupt diese Vorstellung von der Tapete, dass sie auch noch gelb ist und so. Also ich fand das wahnsinnig eindringlich und wirklich, wirklich eine tolle Geschichte. Also auf jeden Fall empfehlenswert und kann mir auch gut vorstellen, dass man das sehr gut inszenieren kann und da wirklich auch was, ein ganz tolles Ergebnis schaffen kann mit einem Text, ne, von 1892. Also es ist schon Wahnsinn auf jeden Fall. Ich bin durch Nicole Seifert draufgekommen auf Charlotte Perkins Gilman. Und ja, habe tatsächlich hier im Buch direkt eine kleine, ich hätte jetzt gesagt Liaison, aber du weißt schon, eine Verbindung zu Siri Hustvedt gefunden im Buch. Denn die Geschichte, die hier von Charlotte Perkins Gilman abgedruckt ist, heißt Wenn ich ein Mann wäre.
Ja.
Und stammt von 1914 und ist großartig. Also man merkt, dass sie sehr engagiert war beim Thema Frauenrechte, damit auch nach außen gegangen ist und hier ganz, ganz klare Vorstellungen hatte, was das Thema wirtschaftliche, finanzielle Unabhängigkeit von Frauen angeht. Und in der Erzählung Wenn ich ein Mann wäre von 1914 ist die Rede oder geht es um Molly. Es ist eine personale Erzählhaltung hier. Es wird von Molly erzählt. Und Molly ist eigentlich die Vorzeigefrau, die alles hat, alles kann, die schöne Ehefrau ist, die alles im Griff hat zu Hause und so weiter. Und die sich dann vorstellt, ach, ich wäre doch auch irgendwie gern mein Mann. Und zack, ist sie Gerald.
Okay, so über Nacht dann.
Ja, wird gar nicht weiter thematisiert. Ich lese den Teil dann gleich nochmal vor, weil ich es auch so witzig fand. Sie ist dann einfach Gerald. Und wir befinden uns hier in einem Zug, wo Männer sitzen, die auf dem Weg zur Arbeit sind. Und sie gibt diese Gespräche im Zug der Männer wieder. Und ganz wichtig und ganz schön, sie erzählt, was sie sieht, wenn sie aus dem Fenster guckt, wenn sie als Gerald aus dem Fenster guckt. Denn das ist ein anderer Blick, als wenn sie als Molly aus dem Zugfenster guckt. Das fand ich so eine super Idee und so gut umgesetzt, dass ich dir und euch hier natürlich auch nochmal etwas aus diesem Text vorlesen muss. Zur Verwandlung ganz kurz noch. Das wird hier einfach so beschrieben. Also es geht um Molly, sie wird beschrieben, was sie für eine tolle, rechtschaffene Frau ist. Wenn es je eine echte Frau gab, so war es Molly Matherson. Und dennoch wünschte sie sich von ganzem Herzen, sie wäre ein Mann. Und unversehens war sie einer. Sie war Gerald, ging aufrecht und breitschultrig dahin, wie immer in Eile, um den Morgenzug zu erwischen und, wie wir gestehen müssen, nicht in allerbester Laune. Und hier, das ist eigentlich ja meine Lieblingsstelle. Jetzt schaut sie als Gerald aus dem Fenster im Zug. Und was sieht sie da? Es machte einen schwindelig. Die Häuser, die so schnell am Zugfenster vorbeizusausen schienen, in Fachbegriffen aus dem Bauherrenjargon zu sehen und mit einem gewissen Verständnis von Materialien und Arbeitsmethoden. An einem Dorf vorbeizukommen mit dem bedrückten Wissen, wem es gehörte. Und dass derjenige, der dort den Ton angab, politisch auf dem Weg nach oben war. Oder dass das Straßenpflaster in schlechtem Zustand war. Läden nicht als Vitrinen für Objekte der Begehrlichkeiten zu betrachten, sondern als geschäftliche Unternehmungen. Sinkende Schiffe die einen, erfolgsversprechend die anderen. Diese neue Welt war verwirrend. Ist das nicht cool, was das für eine Perspektive ist, die sie jetzt neu als Mann, auch als die neue Perspektive eines Mannes wahrnimmt? Und ja, natürlich kommt sie dann nicht drum rum, sich auch als Gerald in die Gespräche der Männer einzumischen, die hier über die Frauen herziehen und ihre Fähigkeiten und Cleverness und so weiter absprechen. Das ist total lustig und sie mischt sich dann eben als Gerald ins Gespräch rein. Als Gerald, der dann Mollys Ansicht so ein bisschen zum Ausdruck bringt, also so eine Mischung so ein bisschen, ne? Das fand ich super cool. Na gut, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Ich würde nämlich lieber noch über die dritte Autorin sprechen, die mich sehr geflasht hat, weil das mal in eine ganz andere Richtung ging. Davon hatte ich noch nie was gehört von dieser Lyrikerin. Und zwar ist das eine Autorin, die einem indigenen Volk in Kanada entstammt. Und zwar, ich bemühe mich jetzt, ihren indigenen Namen richtig auszusprechen, aber wahrscheinlich lässt sich das auch schwer überprüfen. T.K. Hyon-Wake, Lebensdaten von 1861 bis 1913. Ihr Vater war ein Mohawk-Häuptling und die Mutter eine Engländerin. Und sie ist in einem Reservat geboren, Six Nations of the Grand River in Ontario, Kanada. Und ihr, fand ich auch interessant, das mal zu hören, ihr Kolonialname, also ihr Name in der westlichen Welt dann, war Emily Pauline Johnson. Und Emily Pauline Johnson findet man dann doch, wenn man mal recherchieren möchte, relativ gut vertreten. Mhm. Ich finde es aber schön, dass sie tatsächlich hier unter ihrem indigenen Namen geführt wird in der Anthologie. Das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Und ganz spannend, also sie ist tatsächlich mit ihrer Lyrik, war sie 17 Jahre auf Tour, kann man sagen, in Kanada, Amerika und später auch Großbritannien und hat dort ihre Gedichte auf der Bühne vorgetragen und war in traditioneller Kleidung. Teilweise hingen auch so Indianer-Scalps noch an ihrer Lederkleidung und so. Also wirklich, ja. Ich habe dann auch so Fotos gefunden, wo man sieht, dass sie so in theatralischer Pose steht und so. Ja. Und ich konnte mir das direkt vorstellen, wie beeindruckend das gewesen sein muss oder was das für ein Potenzial hat, wirklich zu beeindrucken, diese indigene Frau auf der Bühne, die Lyrik vorträgt in ihrem traditionellen Gewand und damit tourt. Das fand ich super spannend, auch so, ja, eben hat was Theatrales dann auch direkt, ne? Und in dem Text, der hier abgedruckt ist im Buch, der heißt Eine Heidin in St. Paul's Cathedral. Also wir sind jetzt hier in London, ne, in der St. Paul's Cathedral von 1913. Und im Prinzip ist das eine Beschreibung der Atmosphäre dort, dieses Gottesdienst, der da stattfindet, mit Weihrauch, Knabenchor und so weiter. Klassisches kirchliches Prozedere. Und sie schildert das hier haben wir wieder den Begriff Perspektive, aus ihrer Perspektive. Also sie hat hier ganz viele Naturvergleiche und wie Geräusche und Düfte und Farben auf sie wirken. Und sie vergleicht das mit ihrer Umgebung, wo sie aufgewachsen ist im Reservat oder mit ihren Geistern aus der indianischen Tradition. Also das ist sehr, sehr beeindruckend und man merkt eben auch, dass sie im Herzen Lyrikerin ist, finde ich, an dem Text, der ja hier eine Kurzgeschichte ist, aber wirklich sehr poetisch ausgedrückt und sehr poetisch formuliert. Und ja, mir fehlen jetzt hier tatsächlich die Worte. Ich wollte auch nochmal eine kurze Passage hier noch vorlesen, um euch hier nochmal so einen kleinen Eindruck zu geben. Also wie gesagt, wir sind hier in St. Paul's Cathedral, ein Gottesdienst findet statt und das ist ihr Eindruck davon, also durch ihren Filter gesehen, aus ihrer Perspektive sozusagen. Aber die Klänge der Prärie verwehen und meine Ohren fangen andere Stimmen ein, die sich über das unaufhörliche Pochen um mich herum erheben. Stimmen, klar, hoch und rufend, schweben über der Stadt wie Musik von 1000 Zugvögeln, die ganze Nacht hindurch mit ihren Flügeln schlagen, die heulen und jammervoll murmeln, während sie gen Norden ziehen. Es sind die Stimmen der Anrufung des heiligen Paulus, mich anrufend, St. Paul's, wo das Bleichgesicht den großen Geist anbetet und durch dessen Pforten er die glückseligen Jagdgründe zu erreichen hofft, der große Geist. Also wirklich ganz toll, mal ganz was anderes, sehr zartfühlig, viele Naturvergleiche, fand ich sehr bewegend und wie gesagt mal was völlig anderes, sowas ist mir vorher noch nie untergekommen an Literatur, hat mir richtig gut gefallen.
Ja, und spiegelt wirklich schön die Variation auch wieder, die du auch am Anfang angesprochen hast, was das Buch angeht, ne? Also ich glaube, da ist auf jeden Fall für jeden was auch dabei.
So, ja, ich glaube, das hat jetzt ein bisschen ausgeufert, auch mit meinen Beispielen, man kommt ja dann doch ins Plaudern. So viel zu den drei Beispielautorinnen aus Prosaische Passion von Sandra Kegel herausgegeben im Manesse Verlag. Vielleicht nochmal ganz kurz, was ich gut fand, was ich nicht so gut fand am Buch. Also gut auf jeden Fall die Auswahl, die getroffen worden ist. Die ist hier sehr vielfältig. Das ist auf jeden Fall super. Die Aufmachung an sich, also was einem zuerst jetzt hier ins Gesicht springt, ist dann natürlich das Cover. Ja, das ist jetzt hier so in Fliederfarben gehalten, mit einem halben Frauenprofil drauf, schon künstlerisch dargestellt. Ja, ein bisschen Geschmackssache wahrscheinlich, ne? Der Titel Prosaische Passion, der ist, finde ich, klingt so ein bisschen gewollt und sagt nicht so richtig, was es ist. Also Hauptsache Alliteration, sage ich jetzt mal. Und also Passion, finde ich irgendwie, stößt mir so ein bisschen unangenehm auf, weil... Oh, interessant, so habe ich das noch nicht gesehen.
Ich hatte als erstes, wo du das gesagt hast, dachte ich, es geht um christliche Texte, also vorwiegend kirchlich irgendwie geprägt.
Okay, das ist interessant, das stimmt. Ist auf jeden Fall auch eine Sichtweise. Ich habe daran gedacht, an Passion ist ja eine Leidenschaft und man könnte jetzt sagen, ah ja, das sind jetzt hier irgendwie Hobby-Schriftstellerinnen vereint oder so. Also es hat für mich irgendwie so eine kleine Konnotation von einer Abwertung, was ja gerade nicht gewollt ist, ne? Also das Buch will ja, das kann man im Nachwort lesen und auch in den Worten des Verlegers, das Buch will ja hier gerade neues Bewusstsein schaffen für die ganz, ganz vielen tollen weiblichen Stimmen, die es in der Literatur gibt und die noch nicht gehört worden sind. Deshalb fand ich es nicht so passend, dann Passion in den Titel zu nehmen. Und ja, also die weibliche Moderne gefällt mir dann schon besser, was auch aufs Buch mit drauf gedruckt ist. Das sagt dann schon eher, was gemeint ist. Aber gut, ja, das sind dann immer so Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und wo es halt 1000 verschiedene Varianten gibt, fand ich jetzt nicht so gelungen. Also dafür, dass der Inhalt wirklich sehr beeindruckend ist, finde ich jetzt die Aufmachung und den Titel nicht so wahnsinnig gelungen. Gut auf jeden Fall hervorzuheben ist das Nachwort von Sandra Kegel, die weiß, wovon sie spricht, die auch wirklich hier tolle Anekdoten nochmal auspackt und auch bestimmte Autoren nochmal so hervorhebt, dass man auch direkt Lust hat, mit denen einzusteigen im Buch. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Gliederung fand ich auch ein bisschen schwierig, also dass das Inhaltsverzeichnis zum Beispiel auch ganz hinten ist. Das hätte mir vorne jetzt auch besser gefallen, um mal so einen kleinen Überblick erstmal zu kriegen, bevor es mit den Texten losgeht. Und das Nachwort hätte für mich auch eher als Vorwort, als eine Art Leitfaden, Hinführung besser gedient tatsächlich. Ansonsten Autorinnen bieten Quellenverzeichnis. Wann wurden die Texte geschrieben? Wann wurden sie veröffentlicht? Das ist alles hier super vertreten und auch wirklich für alle, die es interessiert, guter Ansatzpunkt, da nochmal tiefer einzusteigen. Das hat mir gut gefallen. Auffällig auch, dass 29 Übersetzerinnen und 5 Übersetzer mitgearbeitet haben. Also wirklich ein wahnsinnig großes Projekt. Davon kriegt man so auch nochmal dank Anhang einen ganz guten Eindruck, finde ich. Und genau, also insgesamt schon echt empfehlenswert und ja, auf jeden Fall auch ein Pluspunkt, sich mit dem Manesse Verlag vielleicht nochmal näher zu beschäftigen. Denn hinten im Buch wird auch klar, dass dieses Buch anhand einer Bewegung des Verlags erschienen ist, die sich da nennt Neue Klassikerinnen. Da warte ich, schau nochmal ganz genau, wie das Label hier heißt, dass ich nichts Falsches sage. Mehr Klassikerinnen bei Manesse, so heißt die Bewegung, die Reihe sozusagen, im Zuge der auch ganz viele Neuauflagen von berühmten Romanen von Frauen gerade herausgekommen sind oder noch herauskommen werden. Mary Shelley ist mit Frankenstein auch vertreten tatsächlich. Oder Catherine Mansfield, Selma Lagerlöf, die sich sicherlich bei uns in den Book-Nerds-Rezensionen auch nochmal wiederfinden können. Also ist ganz spannend tatsächlich, mehr Klassikerinnen bei Manesse. Und im Zuge dessen sind die prosaischen Passionen jetzt erschienen. Und genau, das war jetzt mal meine Meinung zu dem sehr, sehr umfangreichen Buch. Letzter Punkt, ein Riesenpluspunkt. Das war mir auch nicht ganz klar, bevor ich das Buch aufgeschlagen habe und auch das Nachwort mal gelesen habe. Die Entscheidung, sich für Kurzgeschichten zu entscheiden und nicht etwa Romanauszüge oder eine Autorin, die ja ein schönes Gedicht geschrieben hat, dass hier ein Gedicht ist, da ein Romanauszug, da eine Kurzgeschichte. Ich glaube, das hätte eher für Verwirrung und Chaos hier gesorgt, sondern dass sich wirklich ganz bewusst auch für Kurzgeschichten entschieden worden ist, fand ich auch wirklich richtig und gut, weil sonst einfach zu viel Kontext auch gefehlt hätte und das alles ein bisschen willkürlich gewesen wäre, finde ich. Also das ist auch nochmal ein großer Pluspunkt, finde ich.
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch heute das Genre der Kurzgeschichten mit diesem wunderbaren Nachschlagewerk etwas näher bringen konnten, ihr Lust habt, euch etwas mehr damit auseinanderzusetzen. Ich war sowieso Fan, seit ich mit 13 da saß und das Brot lesen durfte. Und ich fand es natürlich wunderbar, dass du das heute nochmal so großartig und vor allem im Kontext der Autorinnen, die du heute vorgestellt hast, präsentiert hast. Und damit kommen wir auch schon zu unserer nächsten Autorin, die ich das nächste Mal vorstellen werde. Und ja, wir begeben uns wieder etwas gen Norden, so viel sei verraten. Und das folgende Zitat stammt von eben jener Autorin. Vielleicht ist meine Leidenschaft nicht besonders, aber zumindest ist sie meine.
Okay, das finde ich cool. Das macht auf jeden Fall neugierig. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich auch noch nicht, um wen es gehen wird. Aber es wird um Leidenschaft gehen und wir knüpfen an die Passionen an. Das finde ich
ja,
schön.
Ja, genau. Wir knüpfen an die Passionen an. Ne? Wir haben ja immer unsere Synergien. Auch vorhin, was du angebracht hast mit der Geschichte am Fenster, da gab es ja auch von Colette eine Geschichte, die ja auch das Fenster hieß, wo es genau darum ging, dass sie ja in ihren letzten Lebensjahren auch nur noch in der Lage war, aufgrund ihrer Krankheit aus dem Fenster zu schauen und daraufhin halt eben jene Geschichte geschrieben hat. Also wieder wunderbare Brücken, die wir hier schlagen können. Und genau, in diesem Sinne bedanken wir uns natürlich wieder ganz herzlich bei euch, dass ihr uns heute wieder gelauscht habt, dass ihr uns so fleißig auf den Social-Media-Kanälen folgt und uns hoffentlich auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Morgen, wo auch immer und wann auch immer ihr gerade seid. Und sagen bis dahin, eure Marianne.
Ja, auch mir hat es wieder großen Spaß gemacht. Und ja, ich sag bis bald, schaltet wieder ein. Tschüss, eure Sarah.